Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Newsletter im E-Mail-Fach, das ist ja normalerweise eher die Post, die man meistens ungelesen löscht, weil das, was drinsteht, oft viel zu allgemein ist und das ganze Format irgendwie altmodisch und überholt wirkt. Muss nicht so sein, denn neuerdings verschicken viele Verlage und Autorinnen Newsletter, in die es sich durchaus lohnt, mal reinzuschauen. Stefan Mesch hat sich für uns in die Newsletter-Welt der Literaturszene hineinbegeben. Welche Verlags- und Autorinnen-Newsletter haben Sie denn da gefunden, die sich wirklich lohnen, mal zu lesen?
Ich finde, der Blumenbach Verlag hat den Newsletter Cheers und der ist viel weniger werblich als die meiste Konkurrenz. Bis Herbst zum Beispiel schreiben dort wechselnde Gastautorinnen und das hat gleich viel mehr Persönlichkeit als so 0815 Verlags-PR. Aber insgesamt ist es ja so, viele AutorInnen schicken ab und zu eine Mail, guckt mal, das könnt ihr gerade von mir lesen und hier habe ich einen Auftritt. Aber ich suche jetzt nach ambitionierteren Projekten, also ExpertInnen, die mehrere Stunden Arbeit im Monat in lesenswerte Rundmails investieren.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sie merken schon, ich lese sowas gar nicht, habe keine Ahnung. Aber jetzt erstmal hört sich das für mich so an, als sind das einfach so wie so eine Art Blog oder Website, die dann aber per Mail verschickt wird. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kommt drauf an. Ich folge auf Facebook und Instagram zum Beispiel der Geschäftsführerin der Buchhandlung Ocelot, Maria Christina Piwowarski. Und ich folge auch der Buchhandlung und ich weiß, dass Maria einen Podcast hat. Doch es ist einfach schön, nicht nur überall diese Maria-Häppchen zu finden oder halt zu verpassen in diesen ganzen Netzwerken, sondern Maria in einem Newsletter konzentriert und viel weniger zerfasert lesen zu können, wo sie auch mal längere Gedanken entwickeln will. Oder ein Favorit von mir ist auch der Newsletter ihrer Kollegin Magda Birkmann. Da geht es vor allem um zu wenig beachtete Autorinnen. Also Magda sucht Klassiker und aktuelle Stimmen, feministisch und machtkritisch. Der Newsletter heißt Magda liest und liest und liest.
Jetzt muss man sich doch, glaube ich, für solche Newsletter anmelden, aber andere kann man auch auf Plattformen lesen. Da gibt es Steady, da muss man sich da anmelden oder geht das wie bei einem Blog, wo man einfach reinguckt?
Das geht beides. Also Steady ist gerade so die bekannteste deutschsprachige Plattform für solche Abos. Da kann man freiwillig Trinkgeld hinterlassen oder monatliche Spenden oder halt auch gar nichts. Und diese Monetarisierungsfunktion, die macht so Plattform aber für viele erst interessant. Also die US-Plattform Substack, das ist so das große Vorbild, die bezahlt zum Beispiel auch viele Autorinnen direkt, um dort zu schreiben. Also Substack ist für mich gar keine Plattform mehr, sondern mehr so ein redaktionelles Angebot und oft auch ein arg populistisches. Also Stimmen, die zum Beispiel Corona leugnen oder Fremdenhass schüren und darum bei ganz vielen TV-Sendern oder an Unis oder so gar nicht mehr eingeladen werden. Also Leute, die in der klassischen Medienlandschaft langsam zu wenig Geld verdienen können, die sind auf Substack und lassen sich jetzt halt von Fans direkt für ihre Arbeit bezahlen. Aber klar, es gibt auch auf Substack total lesenswerte, literarische, tolle AutorInnen. Ich empfehle da zum Beispiel Roxane Gay, Austin Kleon oder Saeed Jones.
Und geben die dann vor allem Buchtipps ab oder sind das auch Texte über die Buchwelt oder wird es auch quasi selbst literarisch, also dass man da Geschichten findet oder irgendwelche kürzeren Formen eben literarischer Art?
Also mein Lieblingsnewsletter ist von Christiane Frohmann, der heißt New Romantic und ich finde den super literarisch. Das ist eine Berliner Verlegerin und die guckt auf Alltag und neue Gegenwartsphänomene und überlegt dann, wo sie umsehen gelernt hat. Also was sie heute anders sieht. Das ist super persönliche Gegenwartsbeobachtung, so eine Sorte Literatur, die es bisher fast nur im Netz gibt, die ich aber halt unbedingt Literatur nennen würde. Aber ich finde, bisher sind Newsletter auch und vor allem mehr so Appetizer oder Linksammlungen, um sich in ein literarisches Feld, in eine Szene vertiefen zu können. Also Raoul Krauthausen zum Beispiel hat einen tollen Newsletter zu Inklusion und Behinderung, der heißt Die neue Norm. Oder Sibyl Schick hat einen Newsletter Saure Zeiten und bei Schick geht es ganz viel um Marginalisierung und literarische Gegenstimmen. Das heißt, die lädt dann immer Gastautorinnen ein und da lerne ich einfach ja, viele Leute kennen, die ich vorher nicht kannte.
Aber es gibt wohl auch viele Newsletter, in denen eben Experten und Expertinnen über Themen informieren, über die sie sowieso schon Bücher geschrieben haben. Ist das quasi dann so eine Art Fortsetzung von dem Thema, mit dem sie sich schon in der Buchwelt präsentiert haben oder so ein Weiterdreh?
Genau, manchmal ist es Bonusmaterial, manchmal ist es wie ein Pitch für ein Projekt, also dass dann da ein Buch draus wächst hoffentlich irgendwann. Also Jasmin Schreiber zum Beispiel ist Autorin und Biologin und hat auch schon ein Buch über Biodiversität geschrieben und die hat den Newsletter Schreibers Naturarium und sie erklärt das als, bei mir gibt es spannende Tiergeschichten, Neuigkeiten über Pflanzen, unser Ökosystem und überhaupt über die Welt der Wissenschaft. Und ein Freund von mir, Johannes Franzen, ist Literaturwissenschaftler und sein Fachgebiet sind Skandale und der Newsletter heißt dann Kultur und Kontroverse, also worüber wird gestritten und wie lenkt das Feuertau solche literarischen Debatten? Oder Glanz. In ihren Romanen kommt ganz viel Netzkultur vor und die hat einen Newsletter namens Phonerie. Welche Videos, Ideen und Muster verbreiten sich online? Also so eine Art Kulturbeobachtung via Online-Trends und Memes.
Jetzt sind ja solche Techniken und Plattformen für Newsletter nicht gerade neu, aber warum erlebt gerade diese Form so ein kleines Comeback in den letzten Jahren?
Also zum einen halt wegen den bequemeren Abo-Modellen und zum anderen, weil wir auf Twitter, Facebook, Instagram und so weiter ja gar nicht mehr gut dosieren können, was und wie viel und in welcher Reihenfolge wir von wem mitkriegen. Also ich habe das Gefühl, ich sehe Maria ständig online, überall kurz, aber zugleich weiß ich eigentlich gar nichts über sie. Und wer Autorin länger, regelmäßig und am Stück lesen will, so ein Newsletter-Abo erzeugt eine Nähe, also parasoziale Interaktion. Man nimmt passiv und unterstützend teil am Leben von Leuten, die man eigentlich nicht kennt. Und für Schreibende ist das ja super viel wert, so eine Leserinnenschaft. Aber wichtig, wir lernen ja gerade, dass zum Beispiel so Telegram-Gruppen Menschen total radikalisieren können. Also Newsletter sind aktuell so populär, weil extreme Stimmen Crowdfunding und Finanzierungskampagnen suchen, um sich ein Gegensystem aufzubauen, so ungefiltert direkt rein in dein Postfach. Und das dann kein Faktencheck und keine Gegenstimmen. Ich empfehle einen Text von Katrin Passig. Das ist so ein Erklärtext über Newsletter, erschienen in der Frankfurter Rundschau. Und Katrin Passig sagt, Mailpostfächer, die wurden ja in den letzten Jahren durch gute Spamfilter und durch Konkurrenz wie WhatsApp oft wieder ein bisschen leerer und freier. Und ich finde, es ist halt einfach schön zu wissen, in meinem GMX oder in meinem Google Mail, da wird jetzt automatisch in ein eigenes Mailregister namens Newsletter einsortiert. Und da liegen dann 8 Newsletter von Stimmen, die ich mag. Und die kann ich in einer ruhigen Minute lesen. Nur Katrin Passig sagt auch, Achtung, 8 Newsletter, das ist ein Vergnügen, aber 80, das wäre halt schon wieder Arbeit.
Aber glauben Sie, dass diese Newsletter quasi die Blogs ablösen werden?
Nee, ich glaube, der Reiz von Newslettern ist, dass man als Marke recht nah an Menschen rückt und sich da gut positioniert. Und es gibt ja auch immer eine Antwortfunktion. Also ich glaube, viele Newsletter laden dann wirklich auch ein, dass man halt, wenn das schon eine E-Mail ist, auch auf die E-Mail antwortet. Oder wenn dann Fragen gestellt, auch nur sowas, also wirklich auch so Zeug wie, ich habe da eine Pflanze, der geht sich so gut, ich habe ein Foto angehängt, sag mal, was ich mit der machen soll oder so. Und das ist ja sympathisch, wenn das deine Lieblingsautorin schreibt und du da gleich Feedback geben kannst. Autor Daniel Schreiber zum Beispiel, der mag Personal Essays und so Self-Help und Psychologie-Experten wie Andrew Solomon. Das ist ein Self-Help- und Ratgeber-Newsletter, Dear Daniel. Und insgesamt bin ich aber überrascht, dass es so viel mehr Podcasts gibt als Newsletter, weil Podcasts machen ja technisch viel mehr Mühe. Und ich habe so das Gefühl, ach, ungefähr alle haben gerade einen Podcast. Wahrscheinlich gibt es auch so viele Newsletter, aber ich habe gar nicht so viele gefunden. Und ich wünsche mir für diese Newsletter eher so, dass die eine Zwischenstation sind oder so ein Sprungbrett. Also, dass daraus dann mal ein Buchprojekt wird. Oder so Magda Birkmann mit ihren vergessenen Autorinnen, die soll dann halt mal in einer Edition vergessene Autorinnen rausbringen. Also ich hoffe, Verlage lesen diesen Magda liest Newsletter und sagen, okay, wir geben Magda eine Herausgeberschaft.
Und das ist jetzt Ihr Lieblings-Newsletter oder mit welchem soll ich jetzt anfangen, Newsletter-Folgerin oder Followerin zu werden?
Das kommt, glaube ich, darauf an, ob man halt diese Nähe will oder die Information, weil Information ist dann wirklich so, Raoul Krauthausen, das ist unfassbar. Das ist wirklich so, alle Leute gerade über Behinderungen sprechen, wo sich Leute irgendwie äußern. Das ist in diesem Newsletter, das ist wie ein Perlentaucher, also dieses Linkverzeichnis über Bücher, nur zu Behinderungen. So, da, ich glaube, das mal einfach 2 Monate mitzulesen, das tut total gut. Und Magda ist halt wirklich, wenn man Bücher liebt und wenn man Autorinnen liebt, so die Fundgrube. Also jeder, der das liest, sagt danach, oh Gott, mein Wunschzettel ist wieder um 6 Titel länger geworden. Und persönlich finde ich halt wirklich so Christiane Frohmann, weil ich weiß es nicht. Das ist eine Freundin von mir und deshalb dachte ich, empfehle ich sie überhaupt. Aber andererseits ist es nicht eine Freundin, sondern es ist jemand, der einen sehr klugen Text über Internetkatzen, also über Katzenbilder im Internet geschrieben hat. Und da dachte ich, krass, die muss ich kennenlernen. Das ist alles so interessant. Und jetzt ist es halt so, dass man praktisch, keine Ahnung, ist das eine Freundin? Ich habe mit ihr zuletzt irgendwie, keine Ahnung, seit Pandemiebeginn so zwei Messages gewechselt. Vielleicht sind wir gar keine Freunde, aber ich lese halt jede Woche mit, was sie denkt, was sie beschäftigt, wie sie auf Hass im Netz reagiert, wo sie das Potenzial sieht. Ich lerne da unglaublich viel. Also wenn man praktisch so eine Stimme findet, die man eh mag, dann ist es ja total schön, da nochmal so ein zu haben oder so ein Zentrum, wo man der halt wirklich mal 30 Minuten jede Woche ungefiltert und direkt zuhören darf. Aber wenn man so Newsletter und Informationen einfach will, keine Ahnung, es gibt so ein Neuköllner Zentrum für Kultur, OJUN heißt das, und die stellen ganz viel migrantisierte Kultur vor und das ist das, aber da denke ich ja nicht so, ach OJUN, ihr seid meine Freunde oder ich fühle mich euch nahe, das ist einfach nur so ein Service im Netz.
Stefan Mesch, vielen Dank für dieses Gespräch und auch für einen Überblick, eine Liste der Newsletter, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandradio.de.